بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Erstmal entschuldigung für die Verspätung, aber wir haben Polizeikontrolle unterwegs gehabt und deshalb hat das ein bisschen lange gedauert. Wir machen weiter wie in Italien mit Lebenslauf oder Geschichte von Umar radiallahu anhu, dem zweiten Khalif. Wir haben voriges Mal erklärt, was die Sahaba und As-Salaf über Umar gesprochen haben und die Hadithe auch. Und wir haben gesprochen darüber, wie Umar den Islam angenommen hat und wie die Geschichte von Umar, dass dies natürlich zu prüfen ist. Barakallahu fikum, sagt Nachem. Umar hat in mindestens 20 Fällen etwas gesagt und dann wurde Koran herabgesandt, bestätigend für das, was Umar gesagt hat oder gemeint hat. Mujahid sagte, Umar hat bestimmte Ansichten gehabt und dann kam der Koran bestätigend für das, was Umar gesagt hat. Ali ibn Abi Talib ibn Asakir hat erzählt, dass Ali radhiyallahu alayhi sagte, inna fil Quran ya ra'yan min ra'yi Umar. Das wird, es gibt im Koran Bestätigung für das, was Umar gemeint hat oder gedacht hat. Ibn Umar sagte, als die Leute was gesagt haben und Umar was anderes gesagt hat, dann kam der Koran bestätigend für das, was Umar sagt. Und nochmal, Barakallahu fikum, sagt Allah khairan, wir sagen nicht, dass Umar fehlerfrei wäre, oder dass er Prophet wäre, oder dass er der Beste in dieser Nation ist. Der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist Abu Bakr. Dann ist Umar radiallahu alaihi. Al-Bukhari und Muslim haben überliefert von Umar radiallahu alaihi, dass er sagte, ich wurde von meinen Herren bestätigt in 3 Fällen. Ich sagte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandter Allahs, warum beten wir nicht hinter dem Stehplatz von Abraham? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, وَاتَّخِذُوا oder وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمٌ مُصَلَّى. Das heißt, nehmt euch den Stehplatz von Abraham als Gebetsplatz. Dann barakallahu fikum und sagt Allah khairan. Zweitens, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, O Gesandter Allahs, es kommen Leute zu dir. Leute, die gut sind und Leute, die eventuell schlecht sind. Und deine Frauen sind dabei. Wäre es nicht besser, dass du deinen Frauen befiehlst, dass sie dich bedecken? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat al-Hijab herabgesandt. Das bedeutet, dass die Frauen sich bedecken müssen. Und als die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eifersüchtig waren, dann habe ich gesagt, Asa rabbuhu in tallaqakunna, das bedeutet, wenn er euch verlässt, dann hoffe ich, dass Allah oder dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm bessere Frauen gibt als euch. Und dann kam der Koran auch, so wird das gesagt. Und bei Muslim, er sagte, mein Herr hat mich bestätigt in drei Fällen, und zwar in Hijab und in der Meinung bezüglich Gefangenen von Badr und in Maqam Ibrahim, das wird Wattachidu in Maqam Ibrahim Musalla, und das sind 4 Themen. An-Nawawi sagte, der Koran wurde herabgesandt, bestätigend für die Meinung von Umar in den Gefangenen von Badr, in Hijab und in Maqam 3. Und dann bezüglich Verbot von Berauschenden und Alkohol. Und dann hatte die fünfte das fünfte. Ibn Abi Hatim, barakallahu fikum, hat erzählt, dass Anas sagte, Umar sagte, Allah hat mich bestätigt in vier Themen. Und zwar, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dann sagte Umar, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Und so kam der Koran. Barakallahu fikum, das sind sechs Themen dann geworden. Und Al-Imam Ahmed, barakallahu fikum, sagte, Umar hat den Koran bestätigt in 21 Stellen und er hat diese sechste erwähnt. Eine siebte, barakallahu fikum, Stelle, als Abdullah in Ibn Ubay, der Führer, der Heuchler, verstarb, dann wurde der Prophet sallam aufgerufen, dass er für ihn Bittgebet macht. Dann bin ich aufgestanden und er sagte, O Gesandter Allahs, der ist der Feind Allahs, Abdullah ibn Ubay. Als er, und er hat so und so gesagt am Tag, so und so, wieso sollst du Bittgebet oder Leichnam Gebet für ihn verrichten? Dann kam der Koran. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Der Koran war dann bestätigend für das, was Umar gemeint hat, dass der Prophet überhaupt kein Gebet macht für einen von den Heuchlern, die sterben. Auch barakallahu fikum bezüglich Al-Khamr, dass man nicht betet, während man Alkohol getrunken hat oder betrunken ist. Und dann zehnten, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, als Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, du darfst für diese, für die Heuchler, Allah nicht um Verzeihung, Vergebung bitten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich werde mehr für sie um Verzeihung, Vergebung bitten. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sagte, nein, die sind Heuchler. Dann kam der Koran bestätigen, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Das heißt, es ist das Gleiche, wenn du für sie um Verzeihung bittest oder nicht, Allah wird ihnen nicht verzeihen. Natürlich, barakallahu fikum, dann 11. Der Prophet, als er die Sahaba gefragt hat, ob sie in Badr marschieren, zu Badr oder nicht. Einige wollten nicht, aber Umar wollte, dass die Muslime, dass sie zu Badr marschieren. Und dann kam der Koran bestätigend für das, was Umar gesagt hat. Auch barakallahu fikum bezüglich der Geschichte von Al-Ifk. Als die Leute behauptet, die Heuchler behauptet haben, Aisha hätte etwas Schlechtes getan, dann hat Umar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah wird dir niemals das nicht zeigen, wenn sie, das wird, wenn Aisha schlecht wäre. Dann barakallahu fikum sagt Mlachem, 13 bezüglich Geschlechtsverkehr mit den Frauen in der Nacht von Ramadan. 14. Die Aussage von Umar, wer gegen Jibril ist oder wer Feind für Jibril alayhi salam ist. 15. Barakallahu fikum bezüglich der Ayah, fala wa rabbika la yu'minun. Wahrlich bei deinem Herrn, sie werden den Iman nicht verinnerlichen. Es gab natürlich zwei Leute, die kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen ihnen gerichtet hat, sind sie zu Umar gegangen. Und die wollten Umar fragen, ob das richtig ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Dann sagte Umar, bleib ein bisschen. Dann hat er sein Schwert genommen und er wollte sie schlagen mit dem Schwert, weil sie das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nicht akzeptiert haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, weil sie werden den Iman nicht verinnerlichen, bis sie das machen oder bis sie das verinnerlichen, was du sagst, ohne Wenn und Aber. Sechzehnten, barakallahu fikum, wenn man in ein Haus reingeht, dann muss man um Erlaubnis bitten. 17. bezüglich der Juden, dass er gesagt hat, sie haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam über Allah gelogen. Und dann kam der Koran bestätigen für das, was Umar gesagt hat. Natürlich Al-Adhan, das heißt Gebetsruf, weil als Umar Bilal gehört hat, dann kam er und er hat gesagt, ich habe auch sowas geträumt. Und das belegt etwas, was Umar radhiyallahu alaihi bei diesem Thema sehr wichtig oder sehr wichtige Ansichten gehabt hat, die später koranisch herabgesandt wurden oder bestätigt wurden. Da könnte man die Frage stellen, ja, wie könnte das sein? Barakallahu fikum. In der Zeit von Sahaba wurde der Koran herabgesandt. Und die Sahaba, die haben bestimmte Sachen nicht gekannt, die wussten das nicht. Und dann haben sich die Sahaba etwas gesagt oder gemacht und dann kam die Offenbarung. Entweder bestätigen für das, was die Sahaba getan, gesagt haben, oder korrigierend. Das wird das Allah subhanahu wa ta'ala das korrigiert, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen entweder im Koran oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat, dass sie in diesem Thema oder in dem anderen Thema Fehler begangen haben. Und das war natürlich, es gab viele Ansichten von Umar radhiyallahu alayhi diesbezüglich, dass er wirklich den Koran sozusagen, oder dass der Koran das bestätigt hat, was Umar radhiyallahu alayhi von Meinung gehabt hat. Barakallahu fikum, sagt Machen, eine Geschichte, die sehr wichtig war, und zwar die Muslime waren in Syrien und sie haben gekämpft. Umar hat Armee nach Syrien geschickt. Und der Führer von dieser Armee der Führer von dieser Armee war Saria. Und Umar hat in Medina Rede gehalten auf Mimbar. Und während er Rede gehalten hat, er hat gesagt, Ya Sariyatul Jabal. Er hat das dreimal gesagt, während er auf Mimbar war. Nachdem die Armee zurückkam, dann hat Umar Saria gefragt. Wie war das? Er hat gesagt, O Fürst des Gläubigen oder der Gläubigen, wir haben am Anfang den Krieg verloren. Und während wir in dieser Lage waren, haben wir deine Stimme gehört. Du hast gesagt, Ya Sariyatu al-Jabala, al-Jabal, al-Jabal dreimal. Dann haben wir uns zum Berg gegeben und so haben wir die andere Armee besiegt. Und dann hat man Umar gesagt, du hast aufgerufen, während du auf Mimbar warst, und du hast gesagt, Ya Sariyatu al-Jabal, al-Jabal. Ibn Hajar sagte in al-Isaba, die Überlieferungskette Hassan bezüglich dieser Geschichte. Barakallahu fikum, eine Geschichte ist schön auch von Umar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr Uwais al-Qarani trefft, dann bittet Uwais, dass er für euch um Verzeihung und Vergebung bittet. Und jedes Jahr, als die Pilgergruppen von Jemen, Qaran ist in Jemen, als die Pilgergruppen kamen, ist Umar gegangen und er hat sie empfangen. Und er hat immer gefragt, gibt es eine Person von euch, der Qarani ist? Und immer hat man ihm gesagt, nein. Eines Tages sagten sie, ja, es gibt eine Person. Der hat ihm gesagt, wie heißt du? Dann sagte der Mann, ich bin Abdullah. Das heißt, ich bin der Diener Allahs. Er hat gesagt, nein. Ich möchte den Namen, der deine Mutter dir gegeben hat. Der hat ihm gesagt, Uwais. Der hat ihm gesagt, du bist das. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich um Verzeihung, Vergebung. Der hat gesagt, du bist der Fürst von Gläubigen, du bist Umar. Und der hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr diesen Mann trifft, dann bittet diesen Mann darum, dass er für euch um Verzeihung, Vergebung bittet. Und natürlich, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Bittgebet hier angenommen? Er war gut zu seiner Mutter unter anderem und er war ein gläubiger Mann. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Als Umar Khalif geworden war, das war nachdem Abu Bakr radhiyallahu anhu starb, und das war im Jahre 13 nach der Auswanderung, am gleichen Tag, an dem Abu Bakr verstarb. Und das war Dienstag, der 8. von Jamad al-Akhira. Was hat Umar gemacht dann? Er hat gesagt, ich nehme von Haus des Geldes der Muslime ein Gewand im Winter und ein Gewand im Sommer. Und ich mache Hajj und Umrah und ich nehme mein Unterhalt, Lebensunterhalt von Essen und Trinken für mich und meine Familie. Und ich bin dann ein Mann von den Muslimen. Mehr will ich nicht haben. Und Umar, er war ein gerechter Mann. Der Prophet sallam, nannte ihn aber Hafs. Und der Prophet sallam, nannte ihn Al-Faruq. Und er war der Erste, der Amir al-Mu'minin diese Bezeichnung bekommen hat. Und Umar war ein Enthaltsamer in diesem Leben, radwanullahi alayhi. Das heißt, er hat ganz normal, Khalif der Muslime, der hat sich ganz normal angezogen. Und später kommt die Geschichte, als Barakallahu fikum, die Muslime Beit al-Maqdis, Al-Aqsa damals befreit haben, wie Umar hingegangen ist. Eine Eigenschaft war bei Umar, und das war sehr wichtig, als ihm eine Ayah gegeben hat, oder ein Hadith gegeben hat, auch egal, wenn er zornig war, dann hat er sofort gestoppt und er hat das angenommen. Und deshalb man sagt, kana waqafan ala kitabillah. Das heißt, wenn die Ayah kommt vom Koran oder wenn ein Hadith von der Sunna kommt, dann hat er nichts getan, radwanullahi alayhi. In seiner Zeit, im Jahre 14 nach der Auswanderung von unserem Propheten haben die Muslime Damaskus befreit und Homs und Baalbek und Basra und Eila. Und in seiner Zeit hat er die Leute, radhiyallahu alayhi, hinter einem Imam in Tarawih-Gebet befohlen hat, dass sie hinter einem Imam beten. In der Zeit vom Propheten, Zeit von Abu Bakr, haben die Leute Tarawih-Gebet in Ramadan einzeln oder in Gruppen gebetet. Einzeln oder in Gruppen gebetet. Dann barakallahu fikum, als Umar kam und er hat die Leute gesehen, dass sie einzeln oder in Gruppen beten, dann hat er gesagt, Ubay macht Imam und die mussten alle hinter einem Imam beten. Einige Leute behaupten, Umar hätte eine Neuerung hier gebracht. Aber die Leute, die das sagen, sie wissen nicht, was los ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Tarawih Gebet in Gemeinschaft gebetet mit Sahaba radhiyallahu anhu in den letzten 10 Nächten von Ramadan, in den ungeraden Zahlen davon, 3 Nächte. In der 4. Nacht haben die Leute auf ihn gewartet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht raus. Da zu früh gebet haben sie ihn gefragt, O Gesandter Allahs, wir haben auf dich gewartet und du bist nicht gekommen. Er sagte, ich habe Angst gehabt, dass dieses Gebet euch zur Pflicht geworden wird. Und deshalb bin ich nicht rausgekommen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb und die Offenbarung nicht mehr sozusagen, es gab nicht Neues von Offenbarung, dann hat Umar diese Sunna, was der Prophet sallallahu alaihi nicht gemacht hat, weil er Angst gehabt hat, dass die Leute denken, Salat al-Tarawih, dass das Gebet im Ramadan, in der Nacht von Ramadan, dass es Pflicht ist, dann gibt es keine Angst mehr, dass die Leute denken, Pflicht. Da hat Umar die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam das praktiziert. Und barakallahu fikum, im Jahre 15. nach der Auswanderung haben die Muslime in der Zeit von Umar, haben die Muslime Jordanien befreit. Und in dieser Zeit gab es zwei, barakallahu fikum, große Kriege, in denen die Muslime wirklich zwei Staaten damals besiegt haben. Einmal in Al-Yarmouk und einmal Al-Qadisiyya. Al-Yarmouk war gegen die Römer und Al-Qadisiyya war gegen die Persen. Da haben die Muslime Al-Mada'in befreit. Die haben Persien befreit in diesem Jahr. Und die haben auch barakallahu fikum, Syrien befreit. Und Irak natürlich. Im Jahre 16. haben die Muslime Al-Ahwaz, das war zwischen Basra, heute Süden von Irak und Iran, dort haben die Muslime das befreit. Und Al-Mada. Und Sa'd ibn Abi Waqqas war der Führer der Armee. Und er hat Palast von Kisra und überhaupt von Persien eingenommen. Und der Sohn von Kisra war Yazdjerd ibn Kisra, wurde oder ist er weggerannt von Muslimen. Und dann haben die Muslime in diesem Jahr, barakallahu fikum, Bayt al-Maqdis befreit. Und hier, in diesem Jahr, das war 16, nach der Auswanderung von unserem Propheten, als die Muslime Al-Quds befreien wollten, wollten die Christen dort nicht kämpfen, weil die gehört haben von Umar, dass er gerecht ist. Und dann haben sie gesagt, wir geben den Schlüssel von der Stadt nur dem gerechten Khalif von euch. Und dann ist Umar mit einem Esel und mit einem Sklaven von ihm, sie sind gegangen in Richtung Jerusalem, in Richtung Bayt al-Maqdis. Und was haben sie gemacht? Einmal steigt Umar auf dem Esel und einmal sein Diener, sein Sklave. Und dann kamen sie, subhanallah, und es gab Wasser, barakallahu fikum, Fütze. Und das Umar, der hat seine Sandalen auf seinen Hals oder auf seine Schulter getragen und er kam durch die Pfütze barfuß. Und wer ist auf dem Esel? Sein Diener, nicht er. als die Muslime das sahen, ich meine, was ist das? Aber Ubaida war dabei und die Sahaba waren dabei. Wir haben gesagt, du bist der Fürst von den Gläubigen, du bist Obab der Muslime, wo du kommst so. Und die wollten, dass Umar sich anders anzieht und sowas. Und die Muslime, die haben sich so angezogen, aber ihre Waffen waren unter den Klammern. Der hat gesagt, was ist los mit euch? Ihr seid so dick geworden. Da haben gesagt, nein, wir haben Angst um dich. Die haben gesagt, ja, Amir al-Mu'min, der hat ihnen gesagt, Wallah, wärst du nicht Abu Ubaida, hätte ich dir gezeigt. Diese Leute, die diese Dunya haben wollten, schau mal, was mit ihnen passiert. Aber wir wollen Al-Akhir. Und dann hat man ihm Schlüssel gegeben und er hat nicht in der Kirche gebetet, sondern er hat daneben gebetet, Umar, Radwanullah alayhi, und das war die größte Befreiung aller Zeiten. Und dann, barakallahu fikum, er hat Umar eine Rede gehalten und er hat geweint dabei. Und er hat gesagt, die haben gesagt, warum weinst du? Und das ist ein Tag, die Muslime haben sozusagen Al-Aqsa wieder befreit. Er sagte, schaut mal, diese Leute, die haben so viel gehabt und die haben Paradies in diesem Leben gehabt. Aber als sie nicht dankbar waren und als sie gesündigt haben, hat Allah von ihnen alles genommen und schaut mal, wie wir geworden sind mit ihnen. Davor, barakallahu fikum, Umar hat Suraqa ibn Malik aufgerufen und er sagte, Suraqa, komm, hier, das sind die Armreifen von Kisra, du kannst die bekommen. Und Suraqa ibn Malik hat das getragen, als Bestätigung für das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat. Das heißt, in der Zeit von Umar, barakallahu fikum, wurde Persien, Irak, Syrien, Persien, Ägypten, alles befreit. In der Zeit von Umar, radhiyallahu anhu. Im Jahre 17, barakallahu fikum, hat Umar angefangen, die Moschee in Medina zu vergrößern, weil die Moschee dann kleiner geworden ist. Und es gab in diesem Jahr, im Jahre 17, diese, barakallahu fikum, Dürre, und es gab natürlich Armut bei den Muslimen und viele Leute verhungerten, weil sie nicht zum Essen oder zum Trinken gehabt haben. Und dann haben einige angefangen zu klauen. Da hat Umar nicht mehr die Hände von den Leuten, geschnitten oder diese Strafe hat er außer Kraft gesetzt, radhiyallahu anhu, weil die Leute nichts gehabt haben. Und barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, in diesem Jahr dann, was hat Umar gemacht? Er wollte Allah darum bitten, dass Allah Regen schenkt. Dann hat Umar ibn al-Abbas, Onkel von Propheten sallallahu alaihi wasallam, geholt. Und er sagte, O Allah, wir haben damals Mittel deines Propheten um Regen gebeten. Und jetzt bitten wir dich mittels des Onkels von deinem Propheten, dass du uns Regen gibst. Subhanallah. Sie haben dann gebetet und danach kam der Regen. Und so waren die Muslime auch, barakallahu fikum, gerettet von einer großen Dürre. Im Jahre 18, barakallahu fikum, Neysabur, das bedeutet heute sozusagen Tadschikistan, Usbekistan und Norden von Iran, diese Gebiete wurden auch zur Zeit von Umar, radhiyallahu alayhi, barakallahu fikum, befreit. Um Jahre 18 gab es dann, barakallahu fikum, eine Epidemie von Pest unter den Muslimen und viele von Sahaba verstarben. Übrigens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Pest war für die anderen Nationen als Strafe, aber für meine Umma ist das eine Barmherzigkeit. Wer infolge der Erkrankung mit Pest stirbt, ist ein Schahid in dieser Nation. Im Jahre 19 Barakallahu fikum, auch haben die Muslime weiter Befreiungen vorgenommen. Im Jahre 20 wurde Ägypten Barakallahu fikum, befreit, und dann haben die Muslime weiter marschiert in Richtung Marokko und Richtung Nordafrika. Im Jahre 21 wurde Alexandria befreit. Und im Jahre 22 Aserbaidschan und Hamadan und Tripolis im Westen. Und im Jahre 23 Barakallahu fikum, Sujustan und Asbahan, das bedeutet dann nordwestlich und nordöstlich von Iran, die Gebiete auch wurden befreit. Barakallahu fikum, das sind die Themen, die wichtig sind in diesem Zusammenhang. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir über die letzten, sage ich jetzt, Monate von der Zeit von Umar, radiallahu alayhi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Bitte schön.
Ich habe eine Frage, als die Muslime Spanien damals erobert haben, wollten sie...
Sie haben Spanien nicht erobert. Sie haben Spanien befreit.
Oder befreit. Ja. Wollten sie weiter nach Frankreich, zurück Frankreich.
Ja.
Und ich habe einige Berichte gelesen, dass die Muslime, als sie bei den Franken ankamen, da nur noch um Reichtum ging.
Nein, das stimmt nicht so. Der Bruder fragt und sagt, als die Muslime damals Südspanien befreit haben von Schirk und von Kufr. Übrigens, man sollte ein bisschen in die Geschichte schauen. Das Fußvolk von den Spaniern damals, die haben für die Muslime gekämpft. Gegen ihre Könige und gegen ihre Prinzen und solche Leute, die von ihnen Steuern genommen haben, und die haben sie fertig gemacht. Deshalb, sie haben die Muslime als Befreier gesehen und nicht als Eroberer. Und das war so schnell, dass die Muslime viel erreicht haben. Aber es gab zwei Hauptgründe, dass die Muslime nicht weiter marschiert haben. In Richtung Gallia, Gallia hieß damals Gallion, das war Frankreich. Und die Muslime kamen bis Poitiers. Poitiers ist ein Kampf, was sehr bekannt ist. Es gab dort einen Kampf, die Muslime haben so viele Märtyrer, Shuhada gehabt, dass man behauptet hat, natürlich Abdurrahman al-Ghafiqi war der Armeechef, und er war ein sehr guter Mann, ein Mann, der Allah gefürchtet hat. Aber die Muslime wurden durch eine Intrige, sie haben den Kampf verloren, weil da zwischen Heuchler waren, und die haben den Muslimen gesagt, ihr sollt aufpassen, die Kuffar werden eure Frauen angreifen, und die werden auch euer, sage ich jetzt, Beuten, was sie gebeutet habt, von den anderen wegnehmen. Und deshalb haben die Muslime ihre Beuten und die Frauen mitgenommen zum Kampf. Weil Abdurrahman al-Ghafiqi nicht wollte, dass die Leute denken an die Beuten und Frauen, Kinder. Aber was haben die Heuchler dazwischen gemacht? Die haben Gerüchte gestreut unter den Muslimen, dass die Frauen und die Beuten angegriffen wurden. Deshalb mussten die Muslime umkehren. Am Anfang haben die Muslime den Sieg gehabt. Ja, Barakallahu fik. Die haben den Sieg, Barakallahu fik, gehabt. Aber dann wurde durch diese Heuchler der Sieg zu einem Verlust, groben Verlust. Und man sagte, hätten die Muslime in Boite besiegt, die anderen besiegt, dann wäre ganz Europa heute muslimisch. Das war jetzt der zweite, sage ich jetzt, Versuch, aber es gab Versuch davor. Und das war mit Musa ibn Nusayr und Tariq ibn Ziyad. Aber als Musa ibn Nusayr und Tariq ibn Ziyad einen Ort erreicht haben in Spanien, dann hat ein Mann ihnen gesagt, passt auf, wir haben hinter uns keine Brücke und wir haben keine Leute hinter uns, die unser Rücken verteidigen, außer die Einheimischen. Und die Einheimischen könnten jederzeit gegen uns werden. Deshalb stopp hier und nicht weiter, bis wir alles vorbereiten. Und in dieser Zeit wurde der Khalif in Damaskus geändert. Und da kam ein Khalif, man hat ihm gesagt, Musa ibn Nusayr wird über Europa zurückkommen und er wird die Khilafa in Damaskus übernehmen. Deshalb sollst du Musa ibn Nusayr entmachten. Und dann kam der Befehl, Musa ibn Nusayr musste entmachtet werden. Und so hat der erste Versuch, Europa damals zu befreien, gescheitert, weil Musa ibn Nusayr weg war. Dann kam später Abdurrahman al-Ghafiqi und der hat das Versuch in Boate, aber da haben die Muslime verloren. Allah subhanahu wa ta'ala wollte das auch. Und der dritte Versuch war dann später, als die Osmanen bis Wien gedrungen haben. Bis Wien waren sie.
Wie sind sie gedrungen, ja?
Ha?
Das war keine Befreiung.
Die waren die Osmanen, nicht Lhasa. Auf jeden Fall, ja. Die waren unsere Väter. Während die anderen Götzen angebetet haben.
Wo war noch mal Boate?
Das war in Frankreich. In Spanien, in Frankreich. An der Grenze. An der Grenze. Bis heute ist bekannt Boate. Bilat al-Shuhada heißt das auf Arabisch. Bilat al-Shuhada. Bilat al-Shuhada. Blat, das bedeutet wie fließen, Bodenfließen. Von Märtyrer. Also die Märtyrer waren wie Boden geworden, weil sie so viel waren. Khair. Okay? Fik. Wer hat die Aqsa-Moschee gebaut und in welchem Jahr? Al-Aqsa-Moschee, Barakallahu Fikum, wurde von Ibrahim a.s. gebaut, 40 Jahre nach Bau von Al-Kaaba in Mekka. Ibrahim a.s. und Ismail a.s. haben Al-Kaaba gebaut in Mekka und später 40 Jahre hat Ibrahim a.s. Al-Aqsa Moschee gebaut. Lasst euch bitte nicht täuschen von einigen Überlieferungen, dass Al-Kaaba von den Engeln gebaut wurde und dass Al-Aqsa von den Teufeln und von Schayatin und so weiter. Bitte nicht alles, was die Leute erzählen, glauben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na.
Dann hattest du, als du über Omar gesprochen hattest du alle 20 Punkte erwähnt?
Nein, nicht alle.
Okay.
Ja. Na.
Über die 20 Sachen, die von Omar gehabt haben, und dann wurde er jetzt gesagt, war das Ilham?
So, war das, ja. Das war sozusagen, dass man etwas sieht, wie ich schon erzählt habe. Der Sahabi macht etwas und dann kommt der Koran, bestätige oder korrigiere. Oder der Prophet lächelt, sagt nicht dazu, lacht oder sagt, das ist falsch, macht das nicht mehr. Verstehst du? So ist das. Na.
Was ist Titel? Kisra nur für die Führer von Persien vorbehalten oder wurden auch christliche Führer als Kisra bezeichnet?
Kisra war die Bezeichnung für ihr Oberhaupt von Persien.
Von niemandem sonst?
Nein. Und Kaiser war von Rom. Ja, Kaiser Rom war Kisra al-Furs. Muqawqis war von Alexandria. Al-Najashi, Negus, war von Abyssinien und in Deutschland Bundeskanzler. Ja, so heißt das. Nee, so heißt das. Steht hier, das bedeutet, das ist Bezeichnung, das ist nicht der Name. Kisra, Kisra ist der Titel und kein Name, was die Leute denken. Kaiser ist Titel und kein Name. Na. Nein. Nein. Kaiser ist Oberhaupt von Römern und Kisra ist Oberhaupt von Persien.
Gab es in Persien ein weißes Haus?
Ja, Usur Kisra al-Baydar.
Das war weiß,
okay. Ja, al-Mada'il war das. Und Yazdajard. Das ist persischer Name. Der war der. Aber damals gab es auch Rüstung. Es gibt schöne Geschichte, Al-Qadisiyah. Es gibt, barakallahu fikum, es gab dort Ma'arakat al-Jisr, es gibt Abu Mahjan al-Thaqafi. Und das ist so schön. Aber jetzt, das ist nicht die Zeit, dass man diese Sachen erklärt. Na, diese Bestätigung, dass Umar Bestätigung im Koran bekommen hat, das war zur Zeit vom Propheten, nicht nach der Zeit des Propheten. Sondern in der Zeit des Propheten. Umar sagte, oh Prophet, warum sind deine Frauen ohne Hijab und es kommen Leute, manche gut, manche schlecht. Lass deine Frauen Hijab tragen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, dass die Frauen Hijab tragen. Das war nicht nach der Zeit von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Khair. Khair. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته